Ja, ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon fast ein Jahr her ist, dass ich hier war. Ich war mal hier, ich kann mich erinnern. Aber dass das jetzt 51 Monate, weißt du noch, was ich gepredigt hatte? 51 Wochen, weißt du noch, was ich gepredigt hatte?
Über Jesus, der auf dem Wasser läuft.
Ah, okay.
Den Titel kann ich dir nicht mehr sagen.
Gut. Gut, also heute der Messias macht Stress. Nächsten Sonntag wäre es dann ein Jahr gewesen, ne? Und damit auch wieder erster Advent. Also, und dann beginnt die Adventszeit mit ihrem ganzen Irrsinn. Ich zitiere jetzt Wikipedia. Also ich habe den Text etwas umformuliert, aber da heißt es, Advent kommt vom lateinischen Adventus, Ankunft, und bedeutet eigentlich Adventus Domini, also die Ankunft des Herrn. Advent bezeichnet die Jahreszeit, in der sich die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu Christi, Weihnachten, vorbereitet. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Da steht in Wikipedia. So, und genau da setzt jetzt der Irrsinn ein. Weil Weihnachten und die Adventszeit ein Fest ist, das seinen Sinn komplett verloren hat. Also, ihr müsst nur die Prospekte aufschlagen, die ihr jetzt täglich, wöchentlich bei euch in den Briefkästen findet. Um was geht's? Um Essen, um Geschenke und um Alkohol. Also, ich habe weder was gegen Essen, noch gegen Geschenke, noch grundsätzlich gegen Alkohol. Ich wehre mich nur dagegen, dass das Hauptbestandteil der Advents- und Weihnachtszeit ist. Ich habe mich schon mal gefragt, wird vielleicht deshalb so viel Alkohol verkauft, weil man sich Weihnachten irgendwie schön trinken muss? Also heute Morgen hatten wir Kinderfrühstück und da ging es dann so ein bisschen um das Thema, dass das Weihnachten ein Fest ist, das vielen Angst macht. Und dass der eigentlich völlig unfassbare Anlass dieses Festes überhaupt keine Rolle mehr spielt, nämlich dass der lebendige, endliche, unendliche Gott Teil seiner eigenen Schöpfung geworden ist. Also ich stelle mir das immer wie Modelleisenbahn vor. Wenn ich eine Modelleisenbahn hätte und ich würde Teil meiner Modelleisenbahn wäre. Versteht ihr? So ungefähr ist es ja nur noch viel größer, ist es ja mit Gott, der in Jesus Christus in dieser Welt auf einmal ankommt. Und dass es auch in der Adventszeit eben darum geht, dass dieser Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Und zwar als Ereignis in Raum und Zeit. Dass wir so erleben, wie wir jetzt irgendein Fußballspiel oder so erleben. Also etwas, was wirklich geschieht. Und dass dann auf einmal alles, was bis dahin wichtig gewesen ist, in einem ganz anderen Licht erscheint. Also, das heißt, dass dann auf einmal so sein wird, dass jetzt eine Karriere, die jetzt toll ist, ganz anders bewertet wird. Dass viele Dinge in unserem Leben auf einmal ganz anders bewertet werden. Da ist die Frage, sind wir dann vorbereitet? Also, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Terminator? So, Terminator mit Arnold Schwarzenegger? Kennt ihr, ne? Genau. Und wenn der nämlich sagt, I'll be back, dann spielt er damit eigentlich auf diese Idee an. Nur, dass das Film ist und wenn Jesus wiederkommt, ist es echt. Und dann ist es auch kein Österreicher. Aber der Retter kommt wieder. Und wer bitteschön bereitet sich darauf vor? Und das ist ja, zumindest laut Wikipedia, der zweite Sinn der Adventszeit. Und die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, ist ja gar nicht da. Und wenn ich mir die Welt so anschaue, wie sie jetzt ist, glaube ich, das wäre jetzt gar kein schlechter Zeitpunkt. Es würden nur manche ziemlich blöd aus der Wäsche gucken. Also, jedenfalls habe ich mir gedacht, mach's mal eine Prä-Adventspredigt, also eine Vor-Adventspredigt. Wie war das denn damals, als der Messias auf die real existierende Welt geprallt ist? Das lief ja nicht reibungslos ab. Also da ist so kein verträumter Typ mit Jesuslatschen durch die Welt gelaufen und war nur nett, sondern Jesus hat einigen ganz gewaltig auf die Füße getreten. Wir haben das gerade gelesen. Die hatten so einen Hass auf den, dass die angefangen haben, ehrwürdige Menschen, die stolz auf ihren guten Ruf waren, setzten sich hin und in einer Gemeinschaft schmieden Mordpläne. Das war nicht einfach nur nett, was Jesus da gemacht hat. So, und deswegen hat der Messias Stress gemacht. Und als Text habe ich mir jetzt einen Text ausgesucht aus Markus 2, den lese ich euch jetzt gleich vor. Und der Abschnitt, den der Dennis gelesen hat, der führt das Thema noch mal ein bisschen weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir das gleich im Hinterkopf haben. Und ich glaube, im Lauf der Predigt, das ist zumindest mein Wunsch, wird dann deutlich, warum Jesus, wo jetzt eigentlich auch der Stress lag. Ich lese jetzt mal den Text aus Markus 2 vor. Also das steht in Markus 2, Abvers 23, wenn ihr dann mitlesen wollt. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, schau doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die, die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Also ihr merkt, es geht um das Thema Sabbat. Und mir ist bei diesem Text, bei diesem Abschnitt schon häufig aufgefallen, dass dadurch zwei Missverständnisse entstehen. Das erste Missverständnis ist, Jesus nimmt es mit dem Sabbat nicht so genau. Das stimmt so nicht. Vor allem, wenn dann daraus geschlossen wird, Jesus nimmt es mit den Geboten, mit dem Gesetz überhaupt nicht so genau. Das stimmt erst recht nicht. Also die wahrscheinlich wichtigste Rede, die Jesus gehalten hat, war die Bergpredigt. Darin legt er die Grundsätze seines Königreichs dar. Und in dieser Regierungserklärung wird das Gesetz sehr nachdrücklich bestätigt. Es wird uns, Hauptamtlichen vor allem, verboten, etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Die Treue zum Gesetz wird zum Prüfstein, nachdem die Lehrer der Christenheit einmal beurteilt werden. Wird groß großen Namen haben, wird groß sein im Himmelreich oder eben nicht groß sein. Jetzt ist das Gesetz aber nicht nur die 10 Gebote. Zum Gesetz gehört die ganzen Berichte von der Schöpfung, von der Frühzeit der Menschen, die Geschichte der Erzvater, also Abraham, Isaak und Jakob, wie Israel das Land verlassen hat und Ägypten verlassen hat und nach Kanaan gekommen ist. Also diese ganzen 5 Bücher Mose sind Gesetz. Und das ganze jüdische Leben, aber auch das, was später in der Bibel kommt, baut auf dieses Fundament, auf diese 5 Bücher Mose auf. Und das Gesetz stellt uns Gott vor. Also Gott begegnet uns am Anfang nicht als eine theoretische, philosophische Abhandlung über Gott, sondern als Gott, der schafft, der etwas tut. Zum Beispiel, es ist so eine beliebte Geschichte, in Bezug auf die Schöpfungsberichte bedeuten diese unterschiedlichen Gottesnamen, die wir in der Bibel finden, nicht, dass da die einen Leute diesen Gottesnamen hatten und die anderen haben den Gottesnamen und dann haben die sich so zusammengetan aus verschiedenen Quellen, ist dann so ein Ding geworden, sondern ich glaube, dass sich in diesem Wort in der Bibel dieser eine Gott mit diesen verschiedenen Namen, die er verwendet, auch verschiedene Eigenschaften von sich mitteilt. Wenn ihr euch mal die Geschichte der Bibel danach untersucht, welcher Name da in welchem Zusammenhang verwendet wird, dann gibt das oft ein ganz neues Bild von der ganzen Geschichte. Das wird richtig spannend. Also deswegen sagt uns das Gesetz etwas über Gott, wer Gott ist. Das Gesetz sagt uns auch etwas über die Welt. Sie ist gewollt, sie ist kein Ergebnis aus Materie und Zufall und Zeit, sondern Gott hat die Welt gemacht und die Welt ist gut. Wie viele Philosophien, wie viele Weltanschauungen, wie viel auch Zeitgenossen haben ein ganz negatives Verhältnis zur Welt. Die Welt ist gut. Und dieses Gesetz wird von Jesus ausdrücklich bestätigt. Und deshalb finde ich es hochbedenklich, wenn da auch die 5 Bücher Mose grundsätzlich in Frage gestellt werden. Wir verlieren dann viel mehr als eine Schöpfungsgeschichte. Wir erziehen uns vielleicht, ohne das zu merken, in unserem Leben den Boden. Und jetzt wird die Vorstellung, dass Jesus es mit dem Gesetz nicht so genau nimmt, durch ein zweites Missverständnis noch befeuert. Wenn nämlich aus dem Satz, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen, abgeleitet wird, dass wir Menschen und unser Wohlbefinden für Gott das Allerwichtigste sind. Also dass Gott im Himmel rumrennt und jetzt nur noch darüber sich einen Kopf macht, dass es uns möglichst gut geht. Das stimmt so nicht. Und ich glaube, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, dass wir auch froh sein sollten, dass das so ist. Was Gott will und was er tut, ist nicht damit begründet, dass er uns so nett und sympathisch findet. Habt ihr schon mal was von der Ekelgrenze gehört, Dennis? Kennst du die Ekelgrenze? Kultur? Kulturgeschichte? Kultur? Genau? Genau. Also Kultur, Kultursache. Wenn ein Mensch in eine andere Kultur kommt, dann gibt es immer etwas, was für ihn eklig ist. Also das kann was mit Essen und Gerüchen zu tun haben. Das kann was mit Sitten und Gebräuchen zu tun haben. Und ich sage es auch mal so, manchmal ist das auch so, wenn man in eine andere Gemeinde, in eine andere Kirche kommt und dann sind da Sachen so anders, das ist erstmal fremd. Und dieses Fremdsein und dann, wenn man dann mit den Leuten zusammen sein will, muss man das überwinden, das wird als Ekelgrenze bezeichnet. Also, gibt nicht immer Ekel, aber manchmal eben schon. So. Und wir Menschen sind so unheilig, so anders als das Wesen Gottes, dass Jesus seine Ekelgrenze überwinden musste, um auf diese Erde zu kommen. Das hat er nicht sehr deutlich gesagt. Aber es muss manchmal richtig hart für ihn gewesen sein. Also manchmal ist er ja auch aus der Haut gefahren. Das muss echt hardcore für ihn gewesen sein, hier auf der Erde zu sein. Wisst ihr, wenn jemand wie Gott ganz großen Wert auf Ehrlichkeit und Treue und Zuverlässigkeit legt und dann zu Menschen kommt, die großen Wert aufs Tricksen und Betrügen Wert legen, dann fällt ihm das schwer. So war das für Jesus. Jesus ist die absolute Wahrheit. Er bekommt es hier mit uns Menschen zu tun, die ständig vor der Wahrheit über sich selbst fliehen. Also unsere ganze Existenz ist im Grunde ein Ausweichen vor uns selbst. Und Gott kann uns nicht einfach nur nett und sympathisch finden. Und deswegen sind wir auch in dieser Form, wie sich das dann manche vorstellen, auch nicht im Mittelpunkt des Interesses Gottes, sondern Gott hat tiefes Mitgefühl mit uns. Das ist was ganz anderes. Aber das Handeln Gottes ist erstmal in ihm selbst begründet. Gott hat eine gute Welt geschaffen. Wir haben sie verdorben. Gott ist heilig und gerecht. Und diese Heiligkeit Gottes lässt es nicht zu, dass seine Welt zum Teufel geht. Und weil Gott gleichzeitig Liebe hat zu uns wirklich liebt, will er das und findet einen Weg, um uns da wieder zurückzuholen. Und findet einen Weg, dass wir eine Möglichkeit haben, zu ihm zurückzugehen. Versteht ihr? Also es geht aber nicht darum, dass für uns das Wichtigste ist, dass es uns gut geht, weil nämlich wenn diese beiden Missverständnisse zusammenkommen, dass Gott das Gesetz sich so genau nimmt und dass wir das Wichtigste für ihn sind, dann kommen wir nämlich ganz schnell dahin, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn wir Gottes Gesetz verbiegen oder brechen, solange es nur unserem Glück dient. Also nochmal, diese Kombination, das gibt fatale Missverständnisse. Und das möchte ich am Anfang mal gesagt haben. Das habe ich nämlich oft, spukt das ausgesprochen oder unausgesprochen in Köpfen rum. Im Kern ist diese ganze Geschichte, die hier passiert, eine wirklich tragisch-komische Geschichte. Ein riesiges Missverständnis. Und wenn die Folgen, die sich aus diesem Missverständnis ergeben, nicht so furchtbar wären, und wenn es sich am Ende auflösen würde, dann könnten wir wirklich gut drüber lachen. Und damit ihr versteht, was ich meine, möchte ich euch so ein bisschen was erzählen über die Pharisäer und über den Sabbat. Und ihr werdet das vielleicht auch nochmal sonst brauchen, wenn ihr so in der Bibel diese Begriffe hört. Also ich fange mal mit den Pharisäern an. Pharisäer gibt es im Alten Testament überhaupt nicht. Habt da jemand schon mal was vom Pharisäer im Alten Testament gehört? Nee, ne? Gibt es nicht. Im Neuen Testament sind sie da und sind auf einmal die Bestimmer. Also sie bestimmen ganz wesentlich den Glauben und das Leben und wie es zu sein hat. Und die waren unglaublich einflussreich. Also die Pharisäer bestimmten, oder das, was die sagten, hatte Auswirkungen im ganzen Römischen Reich. Also da hat sich sogar der römische Kaiser hat darauf Rücksicht genommen, wenn es hart auf hart kam. So, also wo kommen die denn jetzt her? Und das hat eine ganz lange Vorgeschichte. Und ich glaube, das ist mal interessant, diese Geschichte zu hören. Also sie hat ihren Ursprung, diese Vorgeschichte hat ihren Ursprung im wahrscheinlich schlimmsten Erlebnis, das Israel je hatte. Und das war im Jahr 605 vor Christus. Kommt der Nebukadnezar mit seinen Soldaten vor die Stadt Jerusalem und erobert die Stadt Jerusalem. Diese Eroberung hat zwei Gründe. Also Nebukadnezar würde gesagt haben, weil ich so geiler Feldherr bin, damit dürfte er auch recht haben, der war wirklich genial. Aber der eigentliche Grund lag ganz woanders, nämlich dass Gott sein Volk dahin gab. Könnt ihr in Daniel 1 lesen. Also das Gericht Gottes über Israel war gekommen. Und weil die Juden nach dieser Eroberung immer noch keine Ruhe hielten, immer noch Unruhe stifteten, immer noch aufmuckten, werden sie einige Zeit später ganz aus dem Land vertrieben, weggeführt, umgesiedelt. So. Und wie konnte es denn so weit kommen, dass Gott seinem Volk das antat? Jetzt war zu der Zeit, als das passiert, um 605, war der Prophet Jeremia sehr aktiv. Und er lebte, der arbeitete, predigte ungefähr 20 Jahre vorher und 20 Jahre hinterher. Und wenn wir jetzt bei ihm mal im Propheten Jeremia mal nachschauen, dann finden wir da eine Menge über den inneren Zustand des Volkes. Also wenn wir das mal nachlesen, dann stellen wir auf einmal fest, da ist manches gar nicht so weit entfernt von dem, was bei uns ist. Also Götzendienst hat sich ausgebreitet, da ging es um Wohlstand und Sex. Die Wahrheit als verbindlicher Maßstab war aufgegeben worden. Eine große Menge an Predigern gaukelte den Menschen, den Juden, eine falsche Sicherheit vor. Wir sind das erwählte und geliebte Volk. Wir haben den Tempel und die Stadt Jerusalem. Es ist alles in Ordnung. Es gibt kein Gericht Gottes. Gott wird uns nicht aufgeben. Es kann uns nichts passieren. Und am Ende wird alles gut. Und der Jeremia ist eine alte Unke. Der mit seinem Reden stiftet einen Unfrieden. Und Jeremia ging mit seiner Botschaft den Menschen so auf die Nerven, dass sie Mordgelüste bekamen. Und jetzt drängt sich für uns die Frage auf, wie konnten die nur so vernagelt sein? Und da lese ich euch jetzt mal, was ist der eigentliche Grund, warum die so vernagelt waren? Und da ist der eigentliche Grund, steht in Jeremia 8. Also vorher wird eine ganze Menge geschildert. Und dann kommt er auf den Punkt. Der Punkt ist, Jeremia 8, Vers 8. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn? Darauf haben sie sich berufen. Wir haben das Gesetz des Herrn. Uns kann nichts passieren. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn? Bei uns ist es doch lauter Lüge, was die Schreiber draus machen. Die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie lernen oder lehren? Was können sie Weises lehren, wenn sie das Herrn Wort verwerfen? Also die eigentliche Ursache für den Zustand des Volkes lag darin, dass sie das Gesetz als Grundlage ablehnten und so wie ihnen das gerade lustig war, vertreten. Also Gesetz ist das, was schriftlich vorlag. Das sollte der König täglich lesen. Im Königsgesetz ist dem König verordnet, jeden Tag stille Zeit zu machen, jeden Tag Bibel zu lesen. Also nochmal, Wort Gottes ist hier nicht das Wort, was Gott durch die Propheten sagt, sondern Wort Gottes ist hier eben das geschriebene Wort Gottes. Das hat immer in der Geschichte des Volkes Israel eine große Rolle gespielt. Und sie verwarfen es, indem sie es verdrehten. Und das, was die Propheten taten, war eigentlich nur, die Menschen immer darauf hin, auf diesen Vertrag, auf dieses Gesetz, das sie da mit Gott gemacht hatten, hinwiesen. Die Rechte und Verpflichtungen, die sich daraus ergaben. Sie sagten ihnen, wo sie den Vertrag verletzten, welche Folgen sich daraus ergeben würden. Und in diesem Gesetz waren auch Strafen festgelegt, die passieren sollten, wenn das Volk Israel sich nicht an das Gesetz hielt. Und es war eine ganze Reihe von Maßnahmen beschrieben. Und Gott hatte das auch immer wieder getan und es hat dann manchmal kurzfristig Erfolg gehabt, aber eben grundsätzlich nicht. Und die schlimmste Vertreibung, die Höchststrafe war die Vertreibung aus dem Land. Und das war das, was um 605 beziehungsweise in den Jahren danach passierte. Und auf einmal merkten die Israeliten, Mensch, Gott nimmt das geschriebene Wort ja viel wichtiger als wir selbst. Und das spürten sie, als sie dann ihre Köfferchen packten und Richtung Babylon marschieren mussten. Ungefähr 70 Jahre später erlaubte ihnen Kyros zurückzukommen. Also es hatte einen Machtwechsel gegeben. Und Esra und Nehemia beschreiben jetzt, wie das ist, wie das vor sich ging. Nachdem die Stadt Jerusalem dann aufgebaut worden war und gesichert war, kam es dann zum Höhepunkt der Heimkehr. Also du hast ja diesen Psalm da eben gelesen. Kam es zum Höhepunkt der Heimkehr. Und da versammelten sich alle Heimkehrer und dann wurde das Gesetz von Esra vorgelesen. Die Juden beteten Gott an. Und mein Highlight bei dieser ganzen Geschichte ist der Satz, sie legten das Buch des Gesetzes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Das finde ich einfach klasse, weil ich so viel unter Predigten gelitten habe, die ich nicht verstanden habe. Also ich hoffe, euch geht es heute ein bisschen anders. Aber ja, also Predigten, die keiner verstehen kann, machen mich immer so fertig. So, und dann danach haben die Juden Buße getan. Sie haben ihre Schuld eingesehen, haben ihre Fehler bekannt und dann haben sie sich wieder schriftlich dazu verpflichtet, das Gesetz Gottes in Zukunft zu halten. Also in dieser Zeit ist jetzt auf einmal, hat es irgendwie bei denen Klick gemacht. Und da ist das Gesetz Gottes wieder ganz neu in ihr Bewusstsein gerückt. Sie hatten die Lektion gelernt, dass Gott sein Wort sehr ernst nimmt. So. Also sehr wahrscheinlich ist in dieser Zeit auch der Kanon, also die Zusammenstellung der Bücher des Alten Testamentes entstanden. Das hieß dann natürlich logischerweise nicht AT, weil von Neuem Testament wussten die auch nichts, sondern das hieß Mose und die Propheten oder das Gesetz und die Schriften oder so. Also Jesus hat solche Formulierungen gebraucht und ist davon ausgegangen, dass die Leute dann wissen, was er meint. So. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Die Juden waren zwar zurückgekehrt, aber immer noch nicht unabhängig. Es gab immer noch einen König, sie waren nicht wirklich frei. Erst gab es Kyros, die Meder und Perser, dann Alexander der Große, dann seine Nachfolger. Und ihre Erwartung war anders gewesen. Sie hatten gedacht, wenn wir hier zurückkommen, sind wir wieder frei, wie vorher. War aber nicht so. Und jetzt war ihre Idee, dass wenn wir dem Gesetz gehorsam werden, dann bringt das eine neue Blütezeit des jüdischen Volkes hervor. Das passierte aber nicht. Und dann dachten sie, naja, wenn das nicht passiert, dann ist Gott immer noch nicht so ganz zufrieden mit uns. Wir sind immer noch unter dem Zorn Gottes. Und sie gaben sich Mühe. Und weil die Bemühungen ohne Erfolg blieben, wurden jetzt wieder Leute dem Gesetz gegenüber gleichgültig. Bringt ja doch nichts. Dann breiteten sich wieder heidnische Gedanken aus, heidnische Bräuche aus. Besonders der Hellenismus, die griechische Philosophie, sickerte nach Israel ein. Und dagegen wehrte sich eine Gruppe. Die sagten, das kann so nicht sein. Das waren die Asideer, hießen die. Das war so ungefähr um 200 Jahre vor Christus. Also ihr merkt, es gibt da auch eben lange Zeiträume, in denen was passiert. So. Und aus diesen Asideern entstanden nachher die Pharisäer und die Essener. Das waren die zwei wichtigen Gruppen zur Zeit von Jesus. Und die sagten jetzt, der Dienst im Tempel ist immer noch nicht so, wie es ganz genau dem Wortlaut des Gesetzes entspricht. Wir müssen genauer hinschauen. Und sie sagten, wir müssen das unbedingt irgendwie hinkriegen. Sonst wird das nichts mit schöner neuer Welt. Und jetzt kamen die, und das ist jetzt der Punkt, jetzt kamen die zu einer ganz neuen Art, das Gesetz zu verstehen. Und dazu entwickelten sie eine Idee. Sie stellten sich jetzt das Gesetz vor wie so ein Garten. Könnt ihr euch so einen Garten vorstellen? So. Und sie sagten, dieser Garten darf nicht verletzt werden. Auch nicht unabsichtlich. Und wir müssen jetzt um diesen Garten einen Zaun oder eine Sicherheitszone einrichten. Dass wenn jetzt jemand zufällig diesen Sicherheitsbereich übertritt, betritt er, macht er nicht noch eigentlich im eigentlichen Garten was kaputt. Also, ein ganz einfaches Beispiel. Sabbat fängt im Judentum eben samstags abends beim Dunkelwerden an. Und bei denen fing es dann einfach schon mal Stunde früher an. So, jetzt hat man da so einen Puffer und dann kann schon mal nichts passieren. Kann man den Sabbat am Abend da nicht brechen. So machen die das ständig. So. Und dann ging die Post ab. Also, da wurde fröhlich vor sich hingeregelt. Alles und jedes wurde festgelegt. Jeder Bereich des Lebens wurde gemacht. Es gab eine ungeheure Regelungswut mit teilweise absurden Folgen. Also da könnte ich euch jetzt einiges erzählen. Aber eine Sache nur mal. Also, zum Beispiel ergab sich ein Toilettenproblem. Es wurde festgelegt, dass ein Jude am Sabbat nur 1000 Ellen gehen dürfte. Das ist so ungefähr ganz grob noch nicht einmal ganz um Sportplatz. Jetzt hatten die Juden aufgrund von Reinigungsvorschriften die Toiletten außerhalb der Orte. Und wenn du jetzt nur so wenig gehen darfst und dann aber raus musst und es nicht, was machst du denn dann? Da gab es dann Leute, die haben extra Diäten erfunden, das ist kein Witz. Die haben extra Diäten erfunden, Nahrungsmittel so zusammengestellt, dass er am Sabbat eben, dass es eben bis zum nächsten Tag, zum ersten Tag der Woche gereicht hat. Und das heute noch so, die israelische Armee fährt spezielle Wagen. Das hat was mit Licht an- und ausmachen zu tun. Die haben eine extra Schaltung, das haben die extra erfunden, damit die am Sabbat Patrouillen fahren können. Also das ist noch nicht vorbei. Das war wirklich viel absurdes Zeug. So. In dieser Zeit entwickelte sich aber auch eine ganz, ganz starke Idee der Absonderung der Juden von den Heiden. Also das ist die Idee, mit der Petrus nachher so zu schaffen machte. Das Gesetz selbst, aber auch die Praxis der Leute im Alten Testament, die waren da viel lockerer. Königin von Saba kommt und Salomo sagt, komm rein, guck's dir an. Versteht ihr? Aber das wäre bei denen hier überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Da im Alten Testament gab es viel weniger Berührungsängste. Ein Problem, das wird im Alten Testament immer mal formuliert, ist, wenn es durch Hochzeiten Vermischung von Religionen gab. Das war ein Problem. Aber ansonsten im Stammbaum von Jesus, wisst ihr vielleicht, da kommt die Rahab vor, das war jetzt so keine Stammjüdin oder Israelitin, oder die Ruth, war auch eine Heidin. Kein Problem, ist mit dabei. Aber hier entstand eben durch diese Gedanken, das sind die bösen Heiden, wir sind die guten Juden, auch so eine Vorstellung, wir sind die Guten, wir sind die, die das Richtige tun, und die Heiden sind die Bösen. Und wir wollen uns von den Bösen der Heiden überhaupt nicht beeinflussen lassen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Und was sie dabei komplett aus den Augen verloren hatten, war die Tatsache, dass Gott in seinem Bund mit Abraham auch die Heiden im Blick hatte. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Gott hatte bei allem, was er tat, immer die Heiden, die nicht-jüdischen, nicht-israelitischen Nationen im Blick. Das gehörte eigentlich zum Grundverständnis der Israeliten, dass sie etwas sein sollten zum Segen der Völker. So. Und ich sage das deshalb, weil das auch für uns wichtig ist, weil diese Abgrenzungsideologie für fromme Menschen so einleuchtend zu sein scheint. Wir müssen uns von der Welt distanzieren. Aber wie wollen wir denn die Welt erreichen, wenn wir uns in unsere frommen Reservate zurückziehen? Gelegentlich kommt es dann noch zu missionarischen Ausfällen. Aber wir sind nicht mehr so Teil dieser Welt, wie Jesus sich das gedacht hat. Deswegen weisen uns zeitgenössische Missionstheologen zu Recht darauf hin, dass wir wieder wie Christus tatsächlich Teil dieser Welt werden müssen. Also das nennen die dann inkarnieren, ins Fleisch kommen. So nach dem Motto, alle Brüder werden Menschen. Wir müssen wieder Teil dieser Welt sein, Beziehungen haben zu Menschen um uns herum, die nicht an Gott glauben, damit wir sie erreichen können. Ansonsten wird es schwierig. So. Und jetzt entstanden aus diesen Regelungen die Taten, die Satzungen der Ältesten. Die wurden jetzt nicht aufgeschrieben, weil sie wollten auf keinen Fall etwas schaffen, was schriftlich ist und was dann dem Gesetz Konkurrenz lief. Diese Satzungen wurden weitergesagt. Das machten die Jochträger. Die nahmen das Joch auf sich, die Satzungen der Ältesten zu lernen und auf Knopfdruck zu sagen. So, wisst ihr nun, was Jesus meint, wenn der von seinem Joch spricht? Wo da der Unterschied ist? Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und unter dem, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten festgelegt hatten, ächzten alle. Das ist auch der Grund, warum Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört. Da setzt sich Jesus mit der Überinterpretation des Gesetzes durch die jüdischen Lehrer auseinander, weil die an allen Seiten vom Pferd fielen. Und es entstand eben die total paradoxe Situation, dass sie genau durch ihre Überinterpretation des Gesetzes Sachen taten, die dem Gesetz eigentlich zuwiderliefen und das überhaupt nicht mehr sahen, weil die so auf ihrem Trip waren. Und der eigentliche Fehler war aber, dass sie das Gesetz von ihrem Urheber trennten. Und deshalb wirft ihnen Stephanus später vor, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen, tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Wenn wir anfangen, die Bibel zu nehmen und von Gott und seinem Wesen zu trennen und das nur noch als Regelwerk zu beachten und dann für uns und für alle nur moralische Regeln daraus rauslesen, dann wird es echt, dann wird es wirklich kritisch. So. Also, und für unsere Geschichte ist aber nun wichtig, der Gedanke wichtig, dass sie damit eben die neue Heilszeit vorbereiten wollten. Und dabei spielte eben der Sabbat eine entscheidende Rolle. Vielleicht versteht ihr dann auch, was hier eigentlich dann, warum die da so giftig waren, wenn es immer um den Sabbat ging. Also der Sabbat hatte seinen Ursprung in der Schöpfungsgeschichte, kennt ihr, ne? 6 Tage hat Gott die Welt geschaffen, am 7. Tag ruhte er. Also es heißt, dass Ehe und Sabbat Grüße aus dem Paradies sind. Als die Israeliten die Gebote erhielten, wird der Sabbat begründet, weil Gott an 6 Tagen die Erde erschuf und am 7. von seinen Werken ruhte. Deswegen sollen wir am 7. Tag von unseren Werken ruhen. Gott gönnt uns diesen Tag. Also Gott ist viel barmherziger als die Kapitalisten. Die wollen möglichst am Sabbat noch was verkaufen. So. Gut 40 Jahre später steht Israel vor dem Einzug ins gelobte Land, da wird das Gesetz wiederholt und da hat auf einmal der Sabbat interessanterweise eine andere Begründung. Da geht es darum, dass die Israel aufgefordert werden, am Sabbat sich an ihre Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Also das bedeutet, dass das Thema Sabbat um das Thema Erlösung ergänzt wurde. Im Laufe der Zeit wurde den Israeliten durch die Propheten klargemacht, dass Kanaan noch nicht die endgültige Lösung war. Dass die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, das war denen auch klar, das kann nicht das Letzte gewesen sein. Und es wurde deutlich, dass Gott auf etwas viel, viel Größeres abzielt, auf etwas, was die ganze Welt betrifft, auf eine Neuschöpfung der Welt, eine Neuschöpfung des Menschen. Es gab in der Zukunft eine viel größere Lösung, eine ewige Ruhe. Sabbat eben Ruhe. Und deshalb hatte der Sabbat eigentlich auch etwas mit Vorfreude und Vorbereitung zu tun. So, und jetzt sagten die Juden, wenn alle Juden auf der ganzen Welt 2 Sabbate richtig halten, dann beginnt die neue Heilszeit. Und alle jüdischen Lehrer waren angehalten, ihre Nachfolger, Jünger, so zu erziehen, dass die den Sabbat hielten. Und sie sagten, solange wir den Sabbat nicht halten, bleiben wir unter dem Gericht Gottes. So, und nun geht Jesus mit seinen Jungs da durch die Felder am Sabbat. Das müssen schon mal mehr als 1000 Ellen gewesen sein. Also eine Elle, 30 Zentimeter. So, und dann fangen die auch noch da an, Getreide zu pflücken. Das ist eine Erntearbeit. Genau. Das war eine Erntearbeit, die da machten. Und damit kamen die nicht klar. Da rasteten die aus. Und an dem Punkt wird die Geschichte tragisch und komisch oder komisch und tragisch. Wir hatten gesehen, dass die Pharisäer auf der Grundlage ihrer eigenen Gerechtigkeit, ihres Haltens des Gesetzes, die neue Heilszeit herbeiführen wollten. Und das meinten die ernst. Und jetzt kommt Jesus und hält sich nicht an ihre Regelungen. Er macht eben damit seinen Jungs diesen Sonntagsspaziergang. Und was sie überhaupt nicht verstehen, ist, dass Jesus im Grunde die Erfüllung ihrer Sehnsüchte ist. Dass mit Jesus die Heilszeit tatsächlich da ist und begonnen hat. Die haben keine Ahnung, dass Jesus der Schlüssel zu ihren tiefsten Fragen und Sehnsüchten ist. Das ist heute noch bei vielen Menschen so. Die können sich das nicht vorstellen, dass dieser Jesus die Antwort auf ihre Lebensfragen ist. Und trotzdem ist es wahr. Und dann kommt eben noch die Geschichte dazu mit der verkrüppelten Hand. Da geht es ja jetzt nicht nur um Heilungswunder. Sondern da tut Jesus das, was der Messias eigentlich machen soll, nämlich die Welt wiederherstellen. Also das war im Alten Testament bei Jesaja angekündigt. Wenn Jesus kommt, dann soll der Blinde heilen, dann soll Lahme gehen. Daran sollten sie den Messias erkennen. Und nun macht er das, macht das, was der Messias eigentlich am Sabbat zu tun hat. So. Und damit kommen sie nicht klar. Deswegen ist das erstmal saukomisch, aber auch unglaublich tragisch. Das ist der Irrsinn an dieser Geschichte, dass die jüdischen Lehrer mit ihrer Gesetzlichkeit etwas verboten hatten, was eigentlich im tiefsten Sinn, was eigentlich zum tiefsten Sinn des Sabbats gehört. Und die Pharisäer versuchen etwas herbeizuführen, was Gott gerade eben tut. Der Messias ist schon da. Die neue Heilzeit hat begonnen. Sie können es nur nicht sehen, die sind blind, vernagelt. Weil sie sich ein theologisches System gebastelt hatten, das Jesus nicht passte. Sie wurden das Opfer ihrer eigenen theologischen Vorstellung. Und das ist der Punkt, wo ich dann oft über uns nachgedacht habe. Wenn ich über diese Geschichte so nachdenke, also ihr habt, ist ein bisschen nachvollziehbar für euch? Ja? Wenn ich jetzt über diese Geschichte nachdenke, dann frage ich mich, ob da nicht auch oft unser Problem liegt. Weil viele Christen im Lauf ihres Lebens ganz feste Vorstellungen davon entwickelt haben, wie Gott ist und wie er sein muss. Und darauf haben sie ihre Vorstellungen aufgebaut, oder sie haben das auch auf Vorstellungen aufgebaut, die andere vor ihm entwickelt hatten. Und es kommt ihnen überhaupt nicht in den Sinn, dass an dieser Vorstellung vielleicht was schräg, komisch oder veränderbar sein könnte. Ich bin aber sehr fest davon überzeugt, dass wir über einige Sachen nochmal grundsätzlich nachdenken müssen. Ich habe in meinem Leben einige Erfahrungen mit sterbenden Gemeinden gesammelt. Und wisst ihr, was eine Sache war, die bei Ihnen immer pickelfest vorhanden war? Das war das unerschütterliche Bewusstsein, dass Sie die Guten sind und die anderen die Bösen und dass Sie das Richtige machen und die anderen das Falsche. Und sie konnten gar nicht verstehen, wieso Gott ihnen nicht Erweckung schenkte. Und das klingt jetzt böse, aber manchmal habe ich gedacht, es ist eine Gnade Gottes, dass bei euch jetzt keine Menschen angekommen sind, die ihr, das klingt jetzt wirklich böse, die ihr vielleicht auch noch hättet verderben können. Also ich habe das selbst erlebt. Leute an eine Gemeinde rangeführt, die kamen rein, die gingen durch die Tür und danach passierten komische Sachen. Und diese Gemeinden waren blind für ihren eigenen Zustand. Sie wollten, dass Menschen zum Glauben kamen und waren innerlich voller Unfrieden, zerstritten, konnten nicht miteinander, konnten aber auch nicht sich gegenseitig loslassen. Sie hatten riesige Probleme mit der Selbstwahrnehmung, fanden das, was sie machten und wie sie lebten, völlig in Ordnung. Und ich habe nur gedacht, ganz ehrlich, so wie ihr möchte ich auch nicht leben. Und wenn dann einer wie ich mal ankam und Sachen hinterfragt hat, dann wurde das als Angriff gewertet auf die eigene Sicherheit. Und wenn ich wohne mit meiner Familie in der Nähe von Solms. Und das ist das Lahntal in der Nähe von Wetzlar, ist ein altes Erweckungsgebiet. Und wenn ich da die B49 Richtung Gießen fahre, dann fahre ich an lauter Orten vorbei, wo es früher lebendige, blühende Gemeinschaften gab und heute nichts mehr ist. Fast alle haben dicht gemacht, weil sie oder sind ganz geschrumpft, weil sie notwendige Veränderungen nicht zugelassen haben. Und häufig ist in Gemeinden die Bereitschaft zur Veränderung erst dann da, wenn der Leidensdruck so groß geworden ist, dass es überhaupt nicht mehr anders geht. Und oft ist es dann zu spät. Ich habe 7 Jahre meines Lebens in einer Gemeinde verbracht, die Veränderung wollte, aber ohne was zu verändern. Und die es heute nicht mehr gibt. Also das sage ich jetzt überhaupt nicht mit, also ich, das ist das Teil meines Lebens, ich sage das überhaupt nicht bitter oder sowas, aber es tut mir wirklich leid. Also für diesen Ort, für die Leute da. Ich glaube, eine wichtige Sache, die wir nochmal neu überdenken müssen, ist das die Sache, was ist Evangelium? Weil für uns sind so die Pharisäer oft so dieses Kuriosum da, im Neuen Testament. Ich glaube, dieser pharisäische Gedanke, diese Idee, die steckt ganz tief in uns drin. Dieses Religiöse, wir sind die Guten, wir wollen was vor Gott zeigen. Also deswegen ist meine große Frage ist, haben wir das Evangelium von Jesus Christus wirklich verstanden? Erzählen wir das den Leuten oder erzählen wir etwas anderes? Ich weiß nicht, ob ihr Timothy Keller kennt, das ist so ein Gemeindegründer in Manhattan. Der stellt im Dienst von Jesus fest, dass die Sünder zu ihm kamen und bei ihm Veränderung erlebten. Das war genau das, was die Pharisäer jetzt so in Rage brachte. Und sie dachten sich, sag mal, wie kann das denn sein? Wieso gehen die zu dem, wieso kommen die nicht zu uns? Der muss ihnen was Falsches erzählen. Und jedenfalls macht Timothy Keller in diesem Zusammenhang die Bemerkung, wenn wir diesen Effekt nicht haben, dass Sünder zu uns kommen und Veränderung erfahren, dann erzählen wir den Leuten vielleicht etwas anderes als Jesus. Und da schließe ich mich jetzt mit ein. Keiner von uns reißt doch Bäume aus, wenn es um Erweckung geht, oder? Ist das nicht unsere Sehnsucht, dass Menschen Jesus finden, zum Glauben kommen, durch das Leben verändert werden? Ist das Thema auch bei den Nazarenern, oder? Ist das, was Ingo gerne möchte? Und deswegen ist das kein Vorwurf. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich glaube, dass es wirklich dringend ist, dass wir über einige Sachen anfangen nachzudenken und einfach mal offen zu sein, ob nicht manches an unserer Vorstellung vielleicht auch nur ein bisschen verschoben werden muss. Muss ja nicht alles falsch sein. Wir haben ja aus unseren Traditionen auch wirklich gute Sachen. Aber nochmal drüber nachdenken, das vielleicht nochmal neu bewerten. Was mir, ein Punkt, der mir echt Sorgen macht, wo ich richtig Bauchschmerzen kriege, ist der fehlende Umgang mit der Bibel. Und was mir auch Sorgen macht, oder was ich anregen würde, ist wirklich nochmal anfangen, Bibel zu lesen und zu beten. Das ist mein Gebetsanliegen für mich persönlich, dass ich immer wieder bete. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte dich erkennen. Ich möchte erkennen, was dein Wille ist. Und deswegen glaube ich, dass wir viel mehr Bibel lesen und beten müssen und flehen müssen, dass Gott uns das zeigt, was für uns und unsere Zeit dran ist. Das ist ein Gebetsanliegen, das Paulus für die Kolosser formuliert. Das waren ja schon Christen. Dass Gott ihnen gebe seinen Geist für erleuchtete Augen des Herzens, dass sie erkennen müssen, dass sie Weisheit und Einsicht gewinnen müssen. Und Einsicht bedeutet eine auch Zusammenschau, also wie auch die biblischen Texte zusammengehören. Jesus kommt wieder, Adventszeit. Und wir haben einen Auftrag zu machen. Und ich möchte euch von ganzem Herzen einladen, einfach nochmal über Dinge, die vielleicht für euch ganz sicher sind, nachzudenken. Vielleicht sieht Gott das doch ganz anders. Vielleicht entwickelt sich aus einem anderen Standpunkt ein neuer Blickwinkel, der hilft. Also ich persönlich bin daran sehr interessiert. Und in diesem Sinn hatte mir auch dann der Roberto Botrell, genau, auf unserer Pastorenkonferenz sehr aus dem Herzen gesprochen, weil er nämlich da genau das gemacht hat, dass wir eine veränderte, eine erneuerte Sichtweise von Gott geschenkt bekommen müssen in Bezug auf uns selbst, auf unseren Dienst, auf das Evangelium und auf die Menschen um uns herum. Amen.